Hallo zusammen. Ich finde es echt schön, dass ich hier sein darf. Hallo auch an ihr im Zoom. Schade, dass wir euch nicht sehen können, aber schön, dass ihr auch da seid. Meine Frau und ich, wir kommen aus Stuttgart und wir gehen dort in die EFG nach Feuerbach. Und dazu kam auch der Kontakt zustande, dass ich heute hier sein darf, weil dort übernehme ich auch manchmal so den Predigtdienst. Ich habe vor 1,5 Jahren, glaube ich, mal gepredigt in der Gemeinde, da noch per Zoom. Wir waren 10 Leute oder so, glaube ich. Genau, und jetzt zum ersten Mal bin ich hier und das, irgendwie fühle ich mich hier total wohl, die paar Minuten, die ich jetzt da bin. Das ist irgendwie angenehm hier bei euch und das ist echt schön. Das Thema, das ich mitgebracht habe, über das ich ein bisschen sprechen möchte, ist das Thema Gericht Gottes und wie es uns Hoffnung macht. Ich habe eine interessante Geschichte gelesen von einer Familie. Das ist nicht nur eine Geschichte, das ist also tatsächlich so. Ich habe ein Buch gelesen und der Autor des Buches ist der Vater der Familie. Und die Familie, ich glaube, das sind 3 Kinder, die haben einmal die Woche einen Familienrat einberufen, um Konflikte zu klären, die so in der Woche irgendwie auf der Strecke geblieben sind. Also irgendwelche Streits, die da stattgefunden haben, wo die noch nicht so ganz gelöst sind oder Dinge, die ein Kind nervt am anderen, weil die Spielsachen nicht zurück aufgeräumt werden, die er benutzt hat oder so. Und die Sachen werden dann im Familienrat besprochen und dann wird auch eine Lösung gefunden für das Problem. Und wichtig dabei ist, dass alle Beteiligten zufrieden sind mit der Lösung. Also sowohl der zum Beispiel die Spielsachen nicht aufräumt, als auch der das quasi beklagt und sagt, hey, das sind meine Spielsachen, räum die doch gefälligst wieder auf. Und dann wird eine Lösung gefunden, zum Beispiel muss die Spielsachen jedes Mal wieder aufräumen. Wenn nicht, dann musst du am Samstag das Zimmer alleine aufräumen, zum Beispiel. Und wenn derjenige dann einverstanden ist, dann gilt es sozusagen als Regel und damit hat sich das erledigt. Und der Vater, der das eben so schreibt, der erzählt dann, dass er einmal 2 seiner Kinder beobachtet, wie die einen Streit haben und irgendwie schaffen die es nicht, diesen Streit zu klären. Ja, da gibt's immer irgendwas und dann sagt plötzlich ein Kind zum anderen, ach, lass uns das doch verschieben auf den Familienrat. Und mit der Aussage war der Streit gegessen. Die wussten, ne, mit dem Gedanken an den Familienrat, das wird irgendwann geklärt werden, wir werden dafür eine Lösung finden, auch wenn es nicht jetzt ist. Und plötzlich konnten die wieder miteinander spielen, auch wenn der Streit oder die Sache gar nicht wirklich geklärt war in dem Moment. Also der Gedanke an den Familienrat hat ihnen jetzt schon den Frieden gegeben, miteinander zu leben. Und ich wünsche mir, dass, wenn wir heute ein bisschen über das Thema Gericht reden, vielleicht so einen selben Effekt in uns erleben, dass der Gedanke an dem Gericht uns jetzt schon Frieden gibt, dass das alles mal geklärt wird, was jetzt noch auf der Strecke bleibt. Und deswegen ist das Thema der Andacht. Ich habe keinen expliziten Text mitgenommen, sondern es ist tatsächlich so ein Thema, aber ich habe auch 3 Punkte dabei. Das sind so Gedanken, die ich mir gemacht habe und an denen möchte ich euch gern teilhaben. Der erste Punkt oder der erste Gedanke von den 3 ist, das Gericht Gottes ist Ausdruck seiner Liebe. Und der 2. Punkt ist, das Gericht Gottes ist notwendig für wahre Gemeinschaft. Und der 3. Punkt ist, Gottes Gericht hat ein Ventil und es ist Jesus. Bevor ich mit dem 1. Punkt anfange, Gottes Gericht ist Ausdruck seiner Liebe, würde ich gerne noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus, danke, dass du hier bist. Hier in dem Raum, bei uns zu Hause, vorm Computer. Danke, dass du uns kennst. Du liebst uns. Du bist für uns, Herr Jesus. Und ich wünsche mir, dass wir heute Morgen ein bisschen mehr verstehen, dass du es gut meinst mit uns, dass das Gericht Gottes nicht nur etwas ist, wo wir Angst haben müssen vor dir und vor deiner Willkür, sondern dass wir wissen, dass dein Gericht auch gut ist, Herr Jesus. Ich wünsche mir, dass du heute zu uns sprichst und dass du uns veränderst, dass wir dich mehr anbeten. Danke dafür. Amen. Punkt 1, Gottes Gericht ist Ausdruck seiner Liebe. Ich höre immer wieder, Liebe, auch von Christen höre ich das ganz oft, Liebe ist eine Entscheidung. Und ich kann den Satz irgendwie nicht leiden, weil Liebe ist viel mehr als nur eine Entscheidung. Die Entscheidung ist vielleicht ein Teil der Liebe oder der Beginn, aber Gott hat sich nicht für mich entschieden und liebt mich deshalb, sondern weil er mich liebt, entscheidet er sich für mich. Die Bibel spricht davon, dass die Liebe verzehrend ist, dass Jesus weint über Jerusalem, weil er sagt, ich habe versucht, euch zu sammeln, aber ihr habt nicht gewollt. Oder Gottes Erbarmen ist so intensiv, dass seine, so beschreibt es die Bibel, seine Eingeweide sich umdrehen. Oder das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der Vater, der sagt nicht, naja gut, bist halt mein Sohn, kann ich jetzt auch nichts dran ändern, also komm wieder zurück, ich habe mich für dich entschieden. Nein, der wartet auf den, er sieht ihn von Ferne, rennt ihm entgegen und er küsst ihn, er knutscht ihn richtig ab. Also das ist ein Verzehren, das ist eine Sehnsucht, das ist mehr als nur eine Entscheidung, das ist emotional. Jesus liebt dich mit brennender Liebe. Und das ist mir wichtig zu sagen, weil ich glaube, dass Gottes Gericht Ausdruck dieser brennenden Liebe für dich ist. Stellt euch vor, zwei Jungs und Gott sitzen zusammen an einem Tisch. Der eine Junge ist der Mobber, der mobbt. Und der andere Junge ist der die ganze Zeit, seit Jahren gemobbt wird. Also fies geärgert. Der leidet richtig darunter. Ja, der eine ist so der Anstachler, der bringt die ganze Klasse in Schwung und alle haben es auf diesen einen Jungen abgesehen. Und Gott sitzt da mit der brennenden Liebe für den, der gemobbt wird und sagt, jetzt kommt schon Jungs, habt euch nicht so, schwamm drüber. Das könnte Gott nicht tun. Warum nicht? Weil er diesen Jungen, der gemobbt wird, liebt. Weil er in jedem Moment dabei war, wenn der Junge leidet. Wenn der Junge morgens weint, weil er nicht zur Schule will, dann war Jesus dabei. Er war dabei, wenn die Klasse ihn beschimpft und sich lustig macht, ins Festbrot auf dem Pausenhof verteilt oder Joghurt in Schulranzen gekippt wird, da war Jesus dabei. Wie könnte Jesus sagen, schwamm drüber? In ihm sehnt es sich nach Wiedergutmachung, nach Gerechtigkeit. Jesus oder Gott identifiziert sich mit der Ungerechtigkeit, die wir erleben, so sehr, dass er sagt, das, was ihr einander antut, das tut ihr mir an. Was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Oder was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Matthäus 25 sagte das, ich bin hungrig gewesen. Also da redet er sogar von Gericht in dem Zusammenhang. Da teilt er die Menschen ein, Gerechte, Ungerechten. Und zu den Ungerechten, da sagt er, ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ein Fremdling und ihr habt mich nicht beherbergt. Ohne Kleidung und ihr habt mich nicht begleitet. Ich war krank und gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Und die verstehen es nicht, die fragen danach und sagen, wann war das denn? Wann haben wir dich denn gesehen? Und dann sagt er, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, habt ihr auch mir nicht getan. Ich fühle mit, ich selbst erlebe diese Unbarmherzigkeit, diese Ungerechtigkeit. Wenn ihr euch anlügt, dann lügt ihr mich an. Wenn ihr euch beleidigt, dann beleidigt ihr mich. Und Gott sehnt sich nach Gerechtigkeit, wie du es auch tust, wenn du ungerecht behandelt wirst, weil er es nicht aushält, ja, weil er so sehr mit dir mitfühlt aus Liebe zu dir. Ich war vor ein paar Monaten in einer Gerichtsverhandlung und der Richter dort, der war ziemlich sachlich. Der war fast schon interessiert so an dem Thema. Dem hat es fast schon so ein bisschen gefallen irgendwie, also weil es irgendwie ein spannender Fall war. Auf jeden Fall sagt er, ja, das ist ja super interessant und so. Und redet dann darüber so ganz nüchtern und dann sagt er, also ich mache folgenden Vorschlag, vielleicht könnte sich ja der Kläger und der Angeklagte darüber einigen und so. Und dann gab es nochmal kurz Bedenkzeit und dann alles klar, Urteil ist gesprochen, so und so wird es gemacht. Und ich habe mir so gedacht, boah, ist Gott auch so entspannt im Gericht? Ich dachte, ja, ist ja interessant, vielleicht, was hältst du, wenn man es so und so macht, können wir es so und so machen? Und so, nein, weil er selbst diese Ungerechtigkeit erlebt. Weil er selbst da sitzt als, irgendwie als Kläger, der sagt, diese Ungerechtigkeit ist nicht richtig. Und das Krasse ist, finde ich, dass Gott noch mehr aushalten muss als wir in unserer Ungerechtigkeit, weil ja Gott auch die Dinge erlebt, die gar nicht ans Tageslicht kommen. Zum Beispiel erlebt er den Zerbruch, wenn ein Partner in seinem Herzen Ehebruch begeht. Kriegt vielleicht die Partnerin oder der Ehepartner gar nicht mit, aber Gott kriegt es mit. Gott sieht es und er erlebt diesen Zerbruch. Oder die Bibel sagt zum Beispiel, die Eltern sollen irgendwie gerecht sein. Ja, und wenn Eltern ihre Kinder mal nicht lieben können, weil es anstrengend ist, die Kinder kriegen das vielleicht nicht mit, weil die Eltern trotzdem professionell sind, aber Gott erlebt diese fehlende Liebe. Oder er hört die Beschimpfungen, die du so formulierst in deinem Kopf gegenüber deinem Chef oder deinem Nachbarn. Und dann drängt es ihn nach Gerechtigkeit. Warum? Weil er deinen Chef liebt, deine Ehefrau, deine Kinder, deinen Nachbarn, deinen Pastor. Und mich motiviert dieser liebende Zorn, jetzt schon gerechter zu leben, weil ich weiß, dass Gott der Zorn, den ich quasi abbekomme, den bekomme ich zu Recht ab, weil er diese Menschen liebt, zu denen ich ungerecht bin. Und vielleicht kannst du auch überlegen, wie Gott empfindet über die Menschen, denen du so begegnest und wie du mit den Menschen umgehst. Was empfindet Gott, wenn er darüber nachdenkt, wie du dich im letzten Streit verhalten hast oder wie du über andere Menschen redest oder was du so denkst über deine Mitmenschen? Gottes Gericht ist Ausdruck seiner Liebe. Der zweite Punkt, Gottes Gericht ist notwendig für wahre Gemeinschaft. Warum ist Gottes Gericht notwendig für wahre Gemeinschaft? Stellt euch vor, wir alle zusammenkommen jetzt in den Himmel und es ist ein Neustart. Wir sagen, hey, lasst uns einfach nicht mehr drüber sprechen, was war, lasst uns das vergessen. Jetzt sündigen wir nicht mehr, also ist doch alles gut, lasst uns das vergessen. Und dann sitze ich da am Tisch, mein Chef gegenüber und gestern auf der Erde habe ich mir noch andere Stunden eingetragen. Das habe ich übrigens ganz oft gemacht. Und dann denke ich mir, wenn du wüsstest. Aber egal, lass nicht mehr drüber quatschen. Oder vielleicht habe ich meine Eltern angelogen. Die wussten es aber nicht. Und jetzt im Himmel? Einfach nicht mehr drüber sprechen. Vielleicht habe ich meine Frau betrogen, die weiß es nicht. Und im Himmel gehe ich nochmal mit der spazieren, die weiß es immer noch nicht, dass ich ihr so untreu war. Aber einfach schwamm drüber. Überall in unserer Gemeinschaft wären überall so begrabene Hunde. Überall uns würden Gewissensbisse plagen. Wir würden das mitnehmen. Was wäre das für ein Neustart? Der wäre erbärmlich. Überall lag so ein Schatten drüber, weil wahre Annahme irgendwie nicht passieren kann. Jeder würde denken, bist du mir noch was schuldig oder nicht? Also so kann wahre Gemeinschaft nicht aussehen. Deswegen muss alles ans Licht kommen. Es muss rauskommen. Weil nur dann gibt es keine begrabenen Hunde mehr. Nur dann können wir uns wirklich annehmen und akzeptieren. Jesus sagt, in Markus 4 bringt er einmal dieses Bild und sagt, wenn man eine Lampe hat, dann stellt man die ja nicht irgendwie unters Bett oder macht irgendwas drüber, sondern man stellt sie auf einen Lampenständer, damit alles hell wird. Und dann sagt er, so gibt es auch nichts Geheimes, was geheim bleibt. Alles ist dazu bestimmt, offenbart zu werden und es gibt nichts Verborgenes, was verborgen bleibt. Alles soll bekannt gemacht werden. Auch wenn wir manchmal denken, so, ja, wir Christen, wir sind ja irgendwie frei vom Gericht oder sowas, das stimmt nicht. Wir sind vielleicht frei von der Verurteilung, aber im Korintherbrief sagt Paulus ganz klar, wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl stehen, wo alles offengelegt wird. Und jeder wird den Lohn für das erhalten, was er getan hat, ob es nun gut sei oder böse. Jeder, wir alle. Und alles wird offenbar werden. Und es macht mir Hoffnung, weil nur das Grundlage, wirklich eine wirkliche Grundlage liegt für gute Gemeinschaft, für wahre Gemeinschaft. Weil Gerechtigkeit gesprochen wird, weil alles ans Tageslicht kommt. Und mich motiviert es auch jetzt schon, Grundlage zu legen für wahre Gemeinschaft. Es kommt eh ans Licht. Vielleicht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, vielleicht plagen dich auch so Gewissensbisse und denkst so, eigentlich müsste ich das sagen, eigentlich müsste ich das ansprechen. Die Schuld, die müsste ich eigentlich bekennen. Irgendwann kommt's raus. Und lieber früher als spät vielleicht, weil dann gibt's keine bösen Überraschungen mehr. Und zweitens legst du jetzt schon Grundlage für wahre Gemeinschaft, die wir jetzt schon noch intensiver erleben können. Und ich weiß, ich kenne das. Und manchmal ist es so schwer und man traut sich nicht und man braucht so viel Mut oder Demut. Deswegen steckt, ich mag das, dass Mut im Wort Demut drin steckt. Um einfach mal zu bekennen und zu sagen, hey, so sieht's aus. Ich war irgendwie untreu. Ich habe das und das getan. Ich habe es niemand gesagt, aber kannst du für mich beten? Es tut mir leid. Kannst du mir vergeben? Wir sind ja eine Gemeinschaft von Strauchelnden und Fallenden. Da geht es uns allen gleich. Geh ruhig zu der Person, der du noch was schuldig bist. Oder zum Gerrit. Oder egal zu wem. Und sag, hey, kannst du für mich beten? Oder kannst du wenigstens dafür beten, dass ich den Mut habe, das anzusprechen? Das wäre doch schön. Gottes Gericht ist notwendig für wahre Gemeinschaft. Und es ist hoffnungsmachend. Also der erste Punkt war, Gottes Gericht ist Ausdruck seiner Liebe. Und der zweite Punkt ist, Gottes Gericht ist notwendig für wahre Gemeinschaft. Der dritte Punkt und letzte, Gottes Gericht hat ein Ventil und das ist Jesus. Es gibt ganz schön krasse Texte in der Bibel. Ein krasser Text steht in Jeremia 25. Und der macht echt keinen Spaß zu lesen. Ich habe mir schon überlegt, ihn vorzulesen, aber irgendwie war der dann so lang und er ist auch irgendwie, macht keinen Spaß. Ich dachte, ich erzähle euch einfach, was da drin steht. In dem Text spricht Gott mit Jeremia und er sagt ihm, Jeremia, ich habe hier einen Becher, den gebe ich dir. Und dieser Becher, der ist gefüllt mit meinem Zorn. Es ist einfach genug. Es ist genug. Die Ungerechtigkeit, die macht mich wütend. Und der Becher ist jetzt voll. Mein Zorn ist voll, ist am Limit. Und jetzt geh, Jeremia, zu allen, zu denen ich dich sende und lass sie davon trinken, von meinem Zorn. Und er findet richtig wüste Worte, Gott, und sagt, wir sollen davon trinken, bis sie taumeln, bis sie hinfallen und erbrechen. Und Gott kündigt Gericht an, Krieg an. Er sagt, die Erde wird übersät sein mit Leichen. Es wird niemand mehr da sein, der um sie trauert oder sie aufhebt und begraben kann. Alle werden auf dem offenen Feld verrotten. Die Menschen werden geschlachtet. Solche Worte findet Gott. Wie so ein junger Löwe, der auf Beute zugeht, macht sich Gott auf, um Gericht zu üben. Und mir wird's da anders, wenn ich das lese. Wenn Menschen zornig werden, ist es manchmal schon so, dass man sagt so, wow, hier hat sich gerade echt eine Stimmung geändert, ich gehe lieber. Wenn Gott zornig wird, dann ist es nochmal mehr als nur eine Schippe mehr. Und wisst ihr, was ich so unfassbar finde? Dieser Becher, der mit Gottes Zorn gefüllt ist, von dem eigentlich jeder von uns trinken muss, der kommt auch zu Jesus. Und Jesus sieht ihn so auf sich zukommen. Und im Garten Gethsemane, da bittet er und sagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Bitte, bitte nicht. Bitte, dein Zorn halte ich nicht aus. Dein Gericht. Aber der Kelch, der zu Jesus kommt, der geht nicht vorüber. Und Jesus trinkt und trinkt den Kelch aus. Und was ich so schön finde, dass er sinnbildlich diesen Kelch wieder füllt mit seinem Blut. Da ist kein Platz mehr für Gottes Zorn. Da ist schon was anderes drin in dem Kelch. Und es ist das Blut von Jesus. Und wenn wir aus dem Kelch trinken, wenn wir Abendmahl feiern, was schmecken wir? Wir schmecken keinen Zorn Gottes. Wir schmecken keinen Zorn Gottes. Sondern wir schmecken meistens Traubensaft. So was Süßes. Weil Jesus für uns gestorben ist. Stellvertretend für uns. In dem Tod von Jesus findet Gott eine Möglichkeit, Wiedergutmachung zu leisten. Er findet eine Möglichkeit, die Konsequenzen unserer Ungerechtigkeit zu tragen. Und ihr kennt den Vers in Jesaja 53, wo es heißt, wegen unseren Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unseren Übertretungen zerschlagen. Er wurde bestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Und wenn wir das glauben, wenn du das glaubst, dann brauchst du keine Angst haben vor diesem Zorn Gottes, vor dem Gericht. Weil in dem Tod von Jesus findet Gott die Möglichkeit, Gerechtigkeit zu schaffen. Und vielleicht haben eine dieser drei Punkte dir so ein bisschen Hoffnung gemacht auf das Gericht Gottes. Nicht nur Angst irgendwie davor, nicht nur so ein komisches Gericht Gottes, sondern nein, das ist notwendig, das ist gut. Auch wenn das schwer ist. Aber vielleicht hat es dir einer von diesen drei Punkten dir ein bisschen geholfen, jetzt schon im Frieden auch mit anderen zu leben, motiviert, vielleicht deine Schuld zu bekennen. Vielleicht war es der erste Punkt, das heißt, Gottes Liebe ist Gottes Gerechtigkeit, nein, Gottes Gericht ist Ausdruck seiner Liebe. Gottes Gericht ist Ausdruck seiner Liebe, weil er all die Ungerechtigkeit selbst erfährt, die Ungerechtigkeit, die du erlebst und die du anderen antust. Und ihn drängt es nach Wiedergutmachung. Der zweite Punkt war, Gottes Gericht ist notwendig für wahre Gemeinschaft. Alles muss ans Licht kommen, damit es keine begrabenen Hunde mehr gibt. Damit wir wahre Annahme leben können. Und vielleicht ist es jetzt schon dran, Dinge zu bekennen und um Vergebung zu bitten. Und der dritte Punkt war, Gottes Gericht hat ein Ventil und das ist Jesus. Und weil Jesus hat diesen Kelch leer getrunken, der mit Zorn Gottes gefüllt war und ist an deiner Stelle gestorben. Und vielleicht geht es uns wie diesen zwei Geschwistern in der Familie, die sagen, hey, auch wenn wir es jetzt nicht klären, es wird alles gut im Familienrat oder im Gericht Gottes. Amen.